wieder so viel passiert. Und heute schauen wir nach Afghanistan, einer Gegend, aus der, wenn nicht gerade der Jahrestag der Machtergreifung der Taliban ist, relativ wenig berichtet wird. Vor 2 Jahren übernahmen die Taliban dort wieder die Regierung und seitdem hat sich eine mediale Stille über das Land gelegt und wir erfahren nur noch sehr wenig von dort und haben auch Grund, seit dem Sturz der Regierung, die der Westen unterstützt hatte, uns zu fragen, ob das, was wir seinerzeit erfahren haben und was wir seinerzeit so für die letzte Wahrheit hielten, eigentlich so das Richtige war. Und darum beschäftigen wir uns heute mal mit dem stillen Land Afghanistan, mit den Menschen dort, dem Schicksal vor allem der Frauen und der Mädchen, aber auch mit der geopolitischen Lage und natürlich, was die Medien damit zu tun haben und wie das wiederum in unsere Einwanderungsgesellschaft zurückwirkt.
Genau, wir fragen uns in dieser Folge, wie eigentlich deutsche Medien über Afghanistan berichten, wie sich auch das Bild, das damit transportiert wird, eigentlich auf unsere Vielfaltsgesellschaft auswirkt. Tauchen das Land und auch die Menschen wirklich so in unseren Medien auf, wie es angesichts der Situation wirklich angemessen wäre, gerade auch mit Blick auf die jahrelange westliche Militärpräsenz in diesem Land. Darum wollen wir uns heute kümmern in Quoted, der Medienpodcast der Civis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin.
Und der Journalist Nils Minkma. Und unser heutiger Gast ist Emran Feroz, österreichischer Journalist.
Vor über 20 Jahren nach den Anschlägen in Washington und New York schien die Welt im Schrecken vereint. Und bald danach sagte der damalige deutsche Verteidigungsminister Peter Struck einen legendären Satz, nämlich die Freiheit der Bundesrepublik wird auch am Hindukusch verteidigt. Mhm. Die Welt schien klar, die Bösen saßen in Afghanistan und wenn man militärisch dort vorging gegen die Taliban, die Al-Qaida-Terroristen unterstützt hatten, das war damals so die Logik und die Weltsicht, dann bekämpft man eben den Terror. Es war der Beginn des Kriegs gegen den Terror, damaliger amerikanischer Präsident ausgerufen hatte und Deutschland war dabei mit diesen Auslandseinsätzen, waren sehr, sehr lange mit der Bundeswehr in Afghanistan. Und ebenso lange gab es dann eben ja unheimlich viele Berichterstattungen über Afghanistan. Es gab Afghanistan-Experten, die aus dem Boden schossen und 20 Jahre lang ein Bild von Licht gegen Schatten, hell gegen dunkel zeichneten, von dem wir heute wissen müssen, dass es doch viele Graustufen auf jeden Fall beinhaltet hätte.
Ja, vielleicht machen wir nochmal so eine kleine Tour sozusagen in die Geschichte. Denn aus meiner Erfahrung wissen wir gar nicht so viel über das Land Afghanistan. Wir haben ja einen gewissen medialen Eindruck, der uns vermittelt wird von der Welt. Mhm. Und Afghanistan ist für mich tatsächlich, wie du so schön gesagt hast, schwarz-weiß, eigentlich eher so ein recht undifferenziertes Land gewesen über lange Zeit. Natürlich gibt es immer ganz hervorragende, wirklich tiefgehende journalistische Ausleuchtungen, aber so en gros muss man vielleicht einfach nochmal festhalten, Afghanistan als asiatischer, multiethnischer Staat, in dem wirklich sehr viele verschiedene Ethnien zusammenleben, hat rund 40 Millionen EinwohnerInnen und ist dabei fast doppelt so groß wie Deutschland, um mal den Bezug zu bekommen. Und interessant finde ich, dass es hier eine Kolonialgeschichte gibt, die eigentlich wenig abgebildet wird. Also einfach nur mal so, um das vorweg einmal zu sagen. Die Gegend heißt tatsächlich auch Graveyard of the Empires, Friedhof der Großmächte. Da hast du ja schon so ein bisschen gesagt, da tummeln sich ganz verschiedene Interessen. Und wir in Deutschland haben 420.000 Menschen, die afghanischstämmig sind. Das vielleicht so als Einordnung, weil ich finde, dass das in Medien nicht immer wirklich mit berücksichtigt wird, sondern wenn das eigentlich mehr so punktuell berichtet wird. Also wenn jetzt wieder der zweijährige Jahrestag ist, der Machtübernahme der Taliban, dann wird nochmal eine recht große mediale Aufmerksamkeit auf das Land gerichtet. Aber ansonsten, wie du sagst am Anfang, ist es so ein bisschen ruhiger geworden, ne? Nachdem die Übernahme passiert ist.
Natürlich auch schwer ist, von dort zu berichten, aber im Rückblick muss man natürlich auch feststellen, dass unheimlich viele der großen Auskenner und Experten von damals natürlich auch falsch gelegen haben, mit vielen Klischees operiert haben, mhm. dass das Land immer so exotifiziert hat, wie aus so einem Karl-May-Roman, als ferne, exotische Gegend, wo es besonders grausam zugeht oder gar steinzeitmäßig. Dabei, wir wissen ja heute, dass die Terroristen von Al-Qaida ja auch im Westen Unterschlupf gefunden haben, zum Beispiel in Hamburg-Harburg, auch eine Zelle operierte und keineswegs galt Hamburg deswegen als Terrorstaat. Insofern war die Betrachtung dieses Zusammenhangs zwischen Al-Qaida und den Taliban schon immer eine etwas merkwürdige, einseitige, ausgewählte Betrachtung. Ich hatte das Glück im Studium, ich habe Philosophie studiert und da hatte ich einen genialen Mitstudenten. Mhm. Der Beste war schon etwas älter als wir, Rahel Masud aus Kabul. Und hat mir immer ein Studium lang praktisch gepredigt, dass man sich hüten muss vor Vereinfachungen und Klischees. In Afghanistan hat sie immer tierisch aufgeregt, wenn sich Martin Walser oder andere oder Helmut Schmidt zu Afghanistan geäußert haben, die davon keine Ahnung hatten. Und erzählt haben, dass dort ewige Stammeskämpfe herrschen. Wobei ganz vergessen wird, dass es da dort unter dem Königreich eine relativ liberale Gesellschaft war, jahrzehntelang. Und so werden immer so Teile der Geschichte Afghanistans immer wieder ausgeblendet, damit man sagen kann, dass es dort eine urige Gesellschaft mit barbarischen Zuständen. Und auch der Nachbar Pakistan, ganz wichtiger geopolitischer Player, wird ausgeblendet. Das heißt, man hat ja so eine Exotisierung, Verniedlichung, Verschrecklichung von Afghanistan, die ganz lange angehalten hat. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt etwas besser wird, weil vor 2 Jahren der Sturz der Regierung in Kabul schon gezeigt hat, dass einfach 20 Jahre lang was schiefgelaufen ist in dem, was man sich vorgenommen hat in Afghanistan, was man machen wollte. Und dass jetzt der Moment kommt, nochmal ganz neu hinzuschauen.
Das Stichwort exotisiert, das möchte ich gerne rausgreifen, weil das, finde ich, ganz pointiert aufgreift, was auch oft falsch läuft in der Berichterstattung über Afghanistan. Ich denke da so ein bisschen dran, was die Journalistin Charlotte Wiedemann gesagt hatte. Die hatten wir ja auch bei uns zu Quoted schon mal zu Gast. Und die kritisierte bereits im August 2021 die Berichterstattung über Afghanistan. Das war kurz nach der Machtübernahme. Und ich zitiere kurz: In der Afghanistan-Berichterstattung zeige sich eine, in Anführungsstrichen, Illusion des Bescheidwissens. Und zwar gerade über komplexe außereuropäische Gesellschaften. Das hat sie kritisiert. Und diese Exotisierung, das findet man wirklich in ganz vielen verschiedenen Beispielen. Und was auch so ein Motiv ist, was man in deutschen Medien immer wieder entdeckt, ist, dass eigentlich vor allen Dingen Bezug genommen wird auf sich selber, auf die eigene Position. Hier ein ganz konkretes Beispiel auch aus dem Report München. Da gab es ein wirklich Politikmagazin-Beitrag damals zur neuen Lage. Und ich zitiere: Die Taliban triumphieren. Welche Folgen hat das für die Sicherheit in Europa? Was denken, was meinen Sie? Kehrt der Terror nach Deutschland zurück? Und das ist ganz interessant, ne? Dass da gar nicht geschaut wird, wie geht's eigentlich den Menschen da, sondern direkt erstmal sich selbst quasi als Betroffene ins Spiel gebracht wird. Das wurde auch wunderbar im MDR-Altpapier thematisiert.
Ja, genau, da die Kollegin Theresa Breuer, die darauf hingewiesen hat, dass wir ja da manche Sachen verklären, nämlich dass die Regierung, die gestürzt wurde von den Taliban, eines der korruptesten Regimes der ganzen Welt war und dass man diesen Abzug auch jetzt deuten kann und sollte, auch als Symbol westlicher Scheinheiligkeit, das muss man sagen.
Wir machen jetzt aber nochmal einen Sprung von den Zeitungsberichten bzw. Medienberichten kurz nach der Übernahme hin zum Hier und Jetzt. Denn ich finde, dass sich durchaus eine Kurve abbilden lässt und sehen lässt. Ich habe hier auch nochmal einige ganz konkrete Titel und Beispiele, die mich sehr hoffnungsfroh machen und die belegen, dass wirklich deutlich differenzierter inzwischen auch medial Bericht erstattet wird. Ein so ein Beispiel war in der Süddeutschen Zeitung vom 12.8. Da ging es darum, dass 6 Stimmen von afghanischen Frauen hörbar gemacht worden sind. Das war wirklich unkommentiert. Da wurden diese Stimmen hörbar gemacht. Das war voller Realitätswucht und beeindruckend. Oder auch der Spiegel, auch im 12.8., der auch 5 junge Afghaninnen hat erzählen lassen, was das Leben konkret unter der Taliban-Herrschaft für sie bedeutet. Also wir sehen hier durchaus, dass es Änderungen gibt und auch eine Annäherung, immer stärker die Menschen sprechen zu lassen, die es tatsächlich betrifft.
Ja, ganz genau. Es gab auch einen ganz tollen Beitrag im Weltspiegel von Andreas Franz, wo er eine Religionsschule, eine Madrasa in Kabul besucht hat, wo eine junge Lehrerin versucht, auch etwas mehr zu unterrichten als nur den Koran, nämlich auch ein bisschen Englisch zu unterrichten und Naturwissenschaften. Also man bangte wirklich mit dieser jungen Lehrerin und ich hoffe, dass das Beispiel dort Schule macht, aber solche Berichte sind natürlich unheimlich wertvoll für uns.
Ja, dann schauen wir doch mal, dass wir unseren Gesprächspartner mit hinzuholen. Er kommt tatsächlich gerade frisch zurück aus Afghanistan. Es ist Emran Fedos. Er ist österreichischer Journalist mit afghanischen Wurzeln, tätig für zahlreiche deutsch- und englischsprachige Medien, unter anderem CNN, die New York Times oder den Deutschlandfunk. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror«. Stammt aus dem Jahr 2021, also dem Jahr der erneuten Machtübernahme der Taliban. Und da übt er auch dezidiert ganz viel Kritik an der westlichen Berichterstattung. Hallo, Herr Fedos.
Hallo, guten Tag.
Sie waren gerade erst in Afghanistan. Wie haben Sie denn die Zeit dort erlebt, gerade aus Ihrer Perspektive als Journalist?
Nun ja, ich war jetzt ungefähr 2,5 Wochen in Afghanistan, war ein relativ kurzer Trip. Und ich habe trotzdem viel im Land gesehen. Also ich habe es mir immer zur Gewohnheit gemacht, dass ich erstmal ein paar Tage in Kabul bin und dann durchs Land fahre. Und in dem Fall war ich dann im Norden unterwegs, in der Provinz Balch, in Mazar-e-Sharif, wo einst auch die deutsche Bundeswehr stationiert war. Und dann eben vom Norden wieder zurück nach Kabul. Und die Eindrücke, naja, es sind natürlich sehr viele Eindrücke, die ich weiterhin verarbeiten muss. Im Großen und Ganzen ist es ein schon ziemlich deprimierendes Bild, um ehrlich zu sein. Das hat auch damit zu tun, dass viele der Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, vor allem eben in diesen Städten, viele junge Menschen absolut perspektivlos wirkten. Viele waren auch depressiv. Also man hat auch wirklich gemerkt, dass Depressionen, psychische Krankheit in Afghanistan in den letzten Monaten und Jahren nochmal massiv gestiegen sind. Und diese ungewisse Zukunft, die spürt man einfach bei jedem. Und viele Menschen versuchen deshalb auch einfach zu flüchten, das Land zu verlassen. Da gibt's dann den Dokumentemarkt, der boomt. Also da werden dann alle möglichen Reisedokumente angeboten, ob original oder gefälscht und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass dieses ganze perspektivlose Gefühl auf mich auch ein bisschen übergegangen ist in den letzten Tagen.
Ihr Buch ist ja nicht nur eine Bestandsaufnahme von Afghanistan, sondern auch ein Rückblick. Sie haben ja familiäre Wurzeln. Ihre Eltern flohen nach dem Einmarsch der damaligen Sowjetunion, wenn ich mich richtig erinnere, nach Österreich. Und Sie zeichnen da das Bild von Ihren Erinnerungen einer differenzierten, einer diskursiven Gesellschaft, die durchaus auch zu Kompromissen fähig war, die überhaupt nicht im ewigen Krieg befangen war.
Richtig. Also in meiner Familie war es so, dass mein Vater noch vor dem Krieg eigentlich nach Deutschland und dann nach Österreich gereist ist zum Studieren. Mein Vater hat am deutschen Gymnasium in Kabul maturiert oder sein Abitur gemacht. Danach ist er nach Europa. Sein Vater, sprich mein Großvater, war ein ziemlich elitärer Mensch. Also da gab es die urbane Stadtelite in Kabul, die Intellektuellen, die an verschiedenen Universitäten ausgebildet wurden, die auch Englisch konnten, was damals eher selten war. Also ich bin mit diesen Geschichten aufgewachsen, dass im Salon meines Großvaters die verschiedensten Menschen saßen, egal ob Islamisten, Kommunisten, Liberale, Superdemokraten. Das war eine Zeit, in der diese Menschen alle beisammen saßen und auch unterschiedliche Meinungen aushalten konnten. Und mein Vater kam dann zum Studieren mit dem Bus tatsächlich damals nach Europa und hatte eigentlich vor, wieder nach Afghanistan zu reisen. Aber dann kam es zum blutigen Putsch der afghanischen Kommunisten und danach ungefähr ein Jahr später marschierte dann
Weihnachten 79 die Sowjetunion ein, ne?
Genau, richtig, ja.
Das Bild, das wir von Afghanistan haben, es stammt ja hier in Deutschland vor allen Dingen aus den Medien. Es gibt ja nicht immer den direkten Zugang zu Menschen, die afghanischstämmig sind, trotz dass wir hier eine Community von 420.000 Menschen unter uns haben. Aber wie sieht das denn aus Ihrer Sicht aus mit der Berichterstattung in deutschen Medien? Sehen Sie da bestimmte Muster, wie über Afghanistan Bericht erstattet wird, bestimmte thematische Linien?
Ja, also natürlich ist es so, dass auch ich mit diesem deutschen Afghanistan-Bild mit dieser spezifischen Berichterstattung aufgewachsen bin. Ich kann mich noch erinnern, wie in unserem Wohnzimmer damals, also nach 9/11, einfach die ganze Zeit der Fernseher lief, die ganze Zeit Nachrichten. Und dann gab es diese Szene, an die ich mich sehr gut erinnern kann, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe damals. Und zwar war das der ZDF-Korrespondent Uli Gack, der aus Kunduz berichtet hat. Und das war wenige Wochen nach dem Luftbombardement des damaligen Oberst Kleins. Da war Uli Gack embedded mit der deutschen Bundeswehr. Das hat man eindeutig gemerkt. Und er hat dann gesagt, dass man die Afghanen wieder auf die eigene Linie bringen müsse. Und dass eigentlich viele dieses Bombardement, was fast 150 Zivilisten getötet hat damals, gutheißen würden und dass viele Afghanen eigentlich noch härtere Schläge fordern würden. Was in diesem Bericht damals unterging und was mir natürlich dann erst viel später aufgefallen ist, ist erstens, dass er mit dem Militär unterwegs war und zweitens sich hauptsächlich dann auch nur mit Menschen unterhalten hat, die irgendwie Teil des Militärapparates waren, sprich der afghanischen Armee, der afghanischen Polizei in Kunduz. Die waren auch damals schon bekannt für Korruption, für etwaige Kriegsverbrechen und so weiter. Also ich dachte mir damals, und auch meine Eltern dachten sich das, okay, dieser Herr ist irgendwie in Kabul oder in Kunduz und da steht aus Kunduz oder aus Kabul und deshalb wird das schon stimmen. Er wird das besser wissen als viele andere, weil er vor Ort ist. Und ja, also als ich dann das erste Mal dort war und auch immer wieder in den letzten Jahren, habe ich gemerkt, dass vor Ort nicht unbedingt heißt vor Ort.
Ja, Sie haben ja sehr stark engagiert darüber gearbeitet, auch über die verheerenden Folgen der Drohnenangriffe und der Bombentaktiken, mit denen man versuchte, oder man macht uns immer weiß, damit wird versucht, eben Al-Qaida und die Taliban zu bekämpfen. In Wahrheit traf das unendliche Male völlig unschuldige Menschen in dem Lande. Wir wissen ja heute, dass Osama bin Laden in Rente war in Pakistan und ganz weit weg von diesen Bombenschlägen, aber damals, da waren Sie einer der wenigen, die gesagt haben, Leute, mit so einer Drohnenpolitik, die so viele unschuldige Menschen auslöscht, werden wir dort nicht weit kommen. Da waren Sie, glaube ich, einer der Ersten, der da gewarnt hat, auch von vor Ort.
Ja, ich weiß das sehr zu schätzen, dass Sie das so anerkennen, dass ich womöglich einer der Ersten war. Es stimmt leider, dass zur damaligen Zeit diese Kritik kaum da war. Also ich war zum Teil auch überrascht darüber, wie viele Anfragen es von US-Medien gab. Und mir ist dann aufgefallen, dass es tatsächlich wohl in dieser sogenannten westlichen Welt hier ein Defizit gibt, was diese Dinge angeht. Und auch damals, als ich in diesen Dörfern war, die hauptsächlich von Drohnenangriffen und so weiter betroffen waren, waren es die Menschen, die komplett überrascht zu mir gekommen sind und meinten, ja, du bist der erste Journalist, der hier ist. Wir wundern uns darüber. Und auch in diesem Fall, in diesem spezifischen Fall, der jetzt schon wieder länger her ist und über den heute keiner reden will, da sieht man auch ganz klar den Kontrast. Also Afghanistan-Berichterstattung heißt bis heute meist die Gewalt des anderen, sprich hauptsächlich der Taliban, Al-Qaida-Terroristen, irgendwelche bärtigen Männer, die üben Gewalt aus, die sind brutal, die unterdrücken Frauen. Aber wenn es um die eigene Gewalt des sogenannten Westens geht, dann verstummen viele schnell. Und Afghanistan war bis zum August 21 das am meisten von Drohnen bombardierte Land der Welt. Und vor allem in der Amtszeit Obamas und dann auch in der Amtszeit Donald Trumps flogen diese Killermaschinen jeden Tag über afghanische Dörfer und bombardierten einfach irgendwelche Ziele. Und ja, die Frage, wer diese Ziele waren, wird auch eher ungern gestellt, weil wir haben dann im August 21 eine neue Taliban-Regierung gesehen und plötzlich waren viele dieser Männer, die in den Jahren zuvor immer für tot erklärt wurden, quicklebendig da und haben Ministerien besetzt. Und das ist natürlich etwas, was nochmal das Scheitern dieser ganzen Kriegstaktik verdeutlicht. Es gibt auch heute, und das ist mir auch bei der letzten Reise wieder aufgefallen, trotz all der bekannten Taliban-Repressalien gibt es in vielen afghanischen Dörfern einfach mal so ein Aufatmen, dass zumindest diese Luftangriffe so nicht mehr stattfinden.
Ich nehme mit, dass Sie schon sehen, dass in deutschen Medien teils mit wenig Differenzierung gearbeitet wird und vielleicht auch oft mit so einer Art Pauschalisierungspinsel Afghanistan gezeichnet wird. Also dass sozusagen die Historie nicht wirklich ausreichend komplex beleuchtet wird, dass quasi die ethnische Zusammensetzung mit vielen verschiedenen Ethnien auch nicht ausreichend dargestellt wird. Und wenn wir jetzt mal ins Hier und Jetzt gehen und in die mediale Berichterstattung, wie würden Sie sagen, wird da Bericht erstattet? Sehen Sie da auch schon eine Art Verbesserung? Sehen Sie da bestimmte Punkte, die medial in Deutschland immer noch weiter unausgeleuchtet bleiben?
Ich sehe schon eine Verbesserung. Ich sehe seit August 21 eine Zäsur. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch so da ist, aber im August und in den darauffolgenden Monaten war sie schon zu spüren. Ich hatte den Eindruck, dass einfach viele Medienschaffende, viele Verantwortliche in den Redaktionen plötzlich hat es bei denen Klick gemacht und die dachten sich, okay, das, was 20 Jahre lang geliefert wurde, kann so wohl nicht immer gestimmt haben, sonst hätten wir diesen Tag, diese chaotischen Tage, diesen Abzug, diesen Saigon-Moment in Afghanistan des US-Militärs so nicht erlebt. Und das, was zum Beispiel Herr Minkmar vorhin angesprochen hat mit den Drohnenangriffen, in den Jahren zuvor war das echt so ein Randthema. Ich habe meine Arbeit gemacht, aber und natürlich gab es auch Interesse irgendwo. Es gab viele tolle Kollegen, die das genauso gesehen haben wie ich und die mich in meiner Arbeit motiviert haben. Aber es war ein Randthema, das muss man ganz klar sagen. Und dann ab diesem August ging es auf einmal durch die Decke und jeder wollte ein anderes Narrativ hören, ein kritischeres Narrativ, einfach weil das Ganze zu offensichtlich war. Das Scheitern war zu offensichtlich. Ich meine, man muss ja nur heute nochmal diese Videos anschauen, was da passiert ist vor 2 Jahren. Und dann sieht man wieder, wie offensichtlich das Scheitern war.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel, an das Sie denken bei einer gelungenen Afghanistan-Berichterstattung?
Ich denke, Sie haben vorhin ein gutes Beispiel genannt. Es wird wirklich sehr spezifisch versucht, mit betroffenen Menschen zu sprechen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass viele geflüchtete afghanische Journalisten und Journalistinnen, die seit August 2021 das Land verlassen haben, auch immer mehr involviert werden in solche Projekte, in so einer Form der Berichterstattung und auch andere Menschen mit afghanischem Hintergrund sind einfach viel sichtbarer geworden. Es wird deutlicher, dass auch in Deutschland afghanische Realitäten seit Jahren und seit Jahrzehnten existieren und die Menschen sprechen selber darüber. Ich meine, Social Media hat auch einen großen Einfluss auf das Ganze, das muss man schon sagen. Allein Kanäle wie Instagram machen da sehr viel und ja, challengen auch nochmal gewisse Narrative. Es ist einfach nicht mehr so, dass wir nur einen, weiß nicht, Peter Scholl-Latour oder so haben, der über das Land redet und alle anderen haben keine Ahnung, sondern es gibt sehr viele verschiedene Stimmen, die die Sichtbarkeit verdeutlichen und auch verdeutlichen, wie facettenreich eigentlich das Land und die Geschichte Afghanistans einfach ist.
Ich glaube, man war auch lange Zeit in dieser Dichotomie gefangen, dass man einerseits sagte, wenn man jetzt die Drohnenkriege von Barack Obama kritisiert, ist man irgendwie pro Taliban. Und man hat gesehen, dass das Unsinn ist, dass wenn man eine Alternative für Afghanistan entwerfen möchte oder helfen möchte, dass da eine bessere Gesellschaft regiert, dann muss man natürlich auch zeigen, dass es mit solchen Methoden wie mit dem Drohnenkrieg, mit den Geheimgefängnissen und den Folterungen auf westlicher Seite nicht klappen wird. Und das hat man dann ja auch gesehen vor 2 Jahren.
Richtig, also der Stempel pro Taliban fiel in den letzten 20 Jahren leider sehr oft bei berechtigter Kritik. Dabei waren oft viele Menschen, sowohl in Afghanistan als auch ausländische Beobachter, der Meinung, dass eben eine andere Lösung her muss. Ich meine, zum Beispiel nach 2001 gab es die massiv geschwächten Taliban, die frisch gestürzten Taliban in einer überschaubaren Anzahl. Und der Systemfehler, den man damals begangen hat, war, dass man diese Leute nicht involviert hat in den Friedensprozess, auch hier in Bonn, damals auf der Afghanistan-Konferenz. Da hat man diese Leute ausgeschlossen und auch einige Afghanen hatten damals den Eindruck, dass die Amerikaner vor allem gar keine Versöhnung wollen, sondern in erster Hinsicht ihre Rache für 9/11. Und deshalb wurden die über Bord geworfen quasi. Und die das damals auch kritisiert haben, die wurden dann gern als Taliban-Sympathisanten und so weiter bezeichnet. Aber wir sehen heute, dass wenn man das damals gemacht hätte, dann hätten im August 21 nicht so viele Taliban-Kämpfer nicht nur Kabul eingenommen, sondern das ganze Land. Es hätte gar nicht so viele Taliban-Kämpfer gegeben. Also man hat wirklich den Feind geschaffen. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Bücher und Artikel, die mit The Enemy We Created betitelt wurden. Und damit ist einfach nur gemeint, dass man aus einer überschaubaren Anzahl von Taliban-Kämpfern Zehntausende gemacht hat und quasi ganze Dörfer, ganze Landstriche in Afghanistan in deren Hände getrieben hat mit dieser Art von Kriegsführung und mit der Politik, die man von Kabul aus und von Washington aus gesteuert hat.
Auch interessant ist zu sehen, wie eigentlich deutsche Medien die Verantwortung der deutschen Politik gegenüber Afghanistan thematisieren oder vielleicht auch nicht thematisieren. Stichwort Ortskräfte. Vielleicht wollen wir da nochmal zusammen reinschauen. Wie haben Sie, Herr Ferros, das empfunden aus Ihrer journalistischen Sicht, wie hier in Deutschland A über die Ortskräfte berichtet wird, die in Afghanistan im Dienste der westlichen Allianz gearbeitet haben und die Möglichkeit, sie dort quasi herauszuholen und auch die politische Verantwortung, die damit zusammenhängt. Wie wird das abgebildet in deutschen Medien? Reicht das aus? Gibt es hier Verbesserungspotenzial?
Also ich denke, es gab hier eine Zeit lang sehr viele Berichte, aber mittlerweile interessiert das niemanden mehr. Ich saß noch in der letzten Woche im Wohnzimmer von der ehemaligen Ortskraft in Kabul. Und der hält sich weiterhin bedeckt, versteckt sich, hat einst Telefonleitungen für die Bundeswehr gelegt, auch fürs US-Militär, aber hat vor allem viel mit Deutschen zusammengearbeitet. Und der war immer noch, also aus verständlichen Gründen, ist er immer noch so frustriert darüber, dass man ihn da zurückgelassen hat. Und ich habe damals einige Male über ihn geschrieben, über ihn berichtet. Er hat sich nochmal sehr dafür bedankt, aber gleichzeitig merkt man natürlich, dass das nicht viel gebracht hat. Und das ist halt die Frage, auch wenn es diese Berichte gibt, sogar wenn es diese Berichte jeden Tag geben würde, was wirkt das dann am Ende aus? Hilft das irgendwie diesen Menschen oder nicht? Und ja, so, es gab eben, vor allem eben nach August 21 Ortskräfte. Das war sowieso schon zu spät. Hätte man eigentlich davor machen müssen. Man hätte auch davor einigermaßen wissen sollen, was auf Kabul zukommen wird. Aber es gab dann so eine Welle von vielen Berichten. Also ich habe eben auch einige geschrieben, aber dann gab es auch Dokus und alles Mögliche. Aber mittlerweile ist es ziemlich still geworden. Und auch das Bundesaufnahmeprogramm, was für gefährdete Afghanen und Afghaninnen gestartet wurde und was jetzt vor einigen Monaten wieder aufgenommen wurde. Und da bin ich auch ein bisschen involviert, weil ich einige Kollegen rausholen will. Also das ist nicht für Ortskräfte gedacht. Du hast da ein Formular, was du ausfüllen musst für diese Menschen. Und diese Ortskraft, mit der ich in Kontakt bin, die weiß natürlich auch darüber Bescheid. Und ich musste dem sagen, du, tut mir leid, aber dieses bescheuerte Formular ist nicht mehr für dich ausgerichtet.
Wird genau das denn ausreichend thematisiert? Das sind ja tatsächlich politische Verantwortungen, die hier getragen werden müssen. Also sehen Sie, dass im deutschen Journalismus da in die richtige Richtung gefragt wird?
Nee, also eigentlich nicht. Es sollte darüber viel mehr diskutiert werden zu Primetime. Es sollte darüber viel offener gesprochen werden. Stattdessen hat man den Eindruck, dass von Anfang an von einer gewissen Seite aus die Sorge bestand, dass da jetzt noch mehr Afghanen zu uns kommen und dass das dann irgendwie wie 2015 wird und alles wird ganz schlimm und deshalb lieber irgendwie das Ganze verdrängen und die eigene Verantwortung vergessen. Und wir haben sogar gesehen, dass das gewirkt hat. Also ich habe vorhin erwähnt, dass das Bundesaufnahmeprogramm monatelang gestoppt wurde. Und einer der Gründe hierfür waren Berichte vom Cicero, in denen es dann darum ging, dass irgendwelche Scharia-Richter nach Deutschland kommen und das sind alles irgendwelche Hardcore-Islamisten, die die Demokratie gefährden. Aber in diesem Artikel stand nicht, dass Scharia ein Bestandteil des afghanischen Rechts ist und dass jeder, der in Afghanistan Jura studiert hat, eben auch Scharia-Kurse hatte. Und das wurde so komplett verzerrt dargestellt und Scharia heißt dann auch nicht per se irgendwie Steinigungen und so weiter. Aber das spielte alles keine Rolle. Also man hat das rausgeschmissen, einmal dieser Bericht und dann noch ein Bericht über gefälschte Dokumente in der deutschen Botschaft in Islamabad. Und dann wurde das ganze Ding eingestellt monatelang. Also Sie müssen sich vorstellen, da warten Tausende von Menschen, die noch Anrecht haben, hierher zu kommen, die bedroht werden, die sich verstecken. Und dann musst du denen sagen, hey, sorry Leute, ihr müsst jetzt mal ausharren, weil das ganze Programm wurde jetzt pausiert aufgrund dieser Dinge. Und wenn du das dann denen sagst, die glauben das gar nicht zum Teil und schütteln nur den Kopf und denken sich, das kann doch gar nicht sein. Also wir reden doch hier von Deutschland.
Cicero ist ein Magazin, das immer am rechten Rand fischt und Angst macht, auch so in diesem Fall. Das Problem ist halt, dass die Politik sich davon so einschüchtern lässt. Ne?
Genau.
Ich habe ja auch genau die zwei Schlagzeilen dazu. Wir haben die im Vorfeld uns natürlich auch angeschaut, weil dieser Vorgang, der Artikel des Cicero und was daraus letzten Endes an politischer Entscheidungsfindung passiert ist, natürlich schon auch ein mediales Problem ist. Und wir haben hier zwei Schlagzeilen, ich zitiere aus der BZ: Erschleichen sich Steinzeit-Scharia-Richter und Islamisten Zugang nach Deutschland. Oder in der Bild: Regierung soll Scharia-Richter importiert haben, Ausrufezeichen. Also da lässt sich natürlich wunderbar nochmal ganz tief hineinarbeiten, welche Verantwortung hier auch medial und journalistisch zugrunde liegt für das Leben von Menschen.
Es wird natürlich von solchen Medien, gehe ich mal davon aus, auch bewusst verschleiert oder man interessiert sich gar nicht für die Fakten. Aber wie gesagt, also in den letzten 20 Jahren der Islamischen Republik Afghanistan, die vom Westen massiv gefördert wurde mit Milliarden von Hilfsgeldern und so weiter und so fort. Das Justizsystem wurde ausgebaut. Jeder, der da Jura studiert hat, hat eben Scharia irgendwie als Fach. Und das heißt nicht, dass der jetzt irgendwie am nächsten Tag zum Richter wird, der Leute hinrichten will oder so. Aber für diese Fakten hat man sich gar nicht interessiert. Und auch das, was wir ganz am Anfang angesprochen hatten, was Sie erwähnt haben, diese andere Schlagzeile: Taliban sind zurück. Was sind die Folgen für uns hier? Das ist halt auch etwas, ja, ich meine, die Folgen spüren hauptsächlich die Menschen dort im Land.
Es gibt hier eine deutsche Journalistin, die afghanischstämmig ist, die Journalistin Waslat Hasrat Nazimi. Die hat auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben, nennt sich Die Löwinnen von Afghanistan, der lange Kampf um Selbstbestimmung. Und die sagt, solche einseitigen, vereinfachten und platten Klischees, die nicht mal ansatzweise nuanciert oder differenziert die Realität in Ländern wiedergeben, die dem sogenannten Orient zugeschrieben werden, die entwerfen ein Wir-gegen-Sie-Gefühl, das vor allem von Populistinnen und Populisten mit Kusshand aufgenommen wird und rassistische Narrative fördert. Also auch hier nochmal die Verantwortung der deutschen Medien für ihre Berichterstattung, dass das auch mit uns zu tun hat, mit unserer Gesellschaft in Deutschland. Und wenn wir jetzt wieder diesen Brückenschlag zurückmachen Richtung Afghanistan, fragen wir uns aber natürlich auch, Herr Fedos, wie das eigentlich aussieht mit den Journalistinnen und Journalisten dort vor Ort. Wie können die eigentlich überhaupt noch arbeiten?
Ja, also die Situation vor Ort ist wirklich verheerend. Viele Journalisten und Journalistinnen sind geflüchtet. Die dort geblieben sind, versuchen irgendwie zu arbeiten, wenn überhaupt. Es gibt viele Taliban-Drohungen, es gibt viel Taliban-Zensur. Auch Journalisten, die aus dem Ausland hinreisen, können Probleme bekommen oder bekommen gar keine Arbeitserlaubnis von den Taliban. Ich bin übrigens einfach hingereist. Ich habe mir keine Erlaubnis geholt.
Das wäre meine Frage. Wie arbeiten Sie, wenn Sie kommen? Müssen Sie sich irgendwo anmelden oder reisen Sie mit einem Touristenvisum ein? Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Ja, ich reise einfach ein als Afghane. Also ich bin zwar in Österreich geboren, aber laut afghanischer Verfassung ist man Afghane, wenn der Vater Afghane ist. Und bei mir, ich werde sofort als so etwas wahrgenommen und hatte damit nie Probleme. Ich habe das die letzten 10 Jahre so gemacht und dieses Jahr hieß es zum ersten Mal seitens einiger Kollegen vor Ort, also wirklich, das ist das erste Mal gewesen. Ansonsten hat mein deutscher Presseausweis einfach gereicht, wenn ich da in der Republikszeit von irgendjemandem angehalten wurde. Auch letztes Jahr von den Taliban ohne Anmeldung. Aber dieses Jahr meinte ein guter Kollege von mir, der dort lebt und arbeitet, melde dich lieber an, es gibt viele Probleme. Einige seiner Kollegen wurden verschleppt, gefoltert und sind immer noch verschwunden. Also das sind sehr, sehr besorgniserregende Dinge, die man hört. Und ich habe dann überlegt, naja, was soll ich machen, wenn ich da hingehe und mich bei denen anmelde, haben die mich gleich auf dem Radar. Und zweitens kann es sein, dass sie dann sagen, nein, du bekommst keine Arbeitserlaubnis. Und wenn ich dann trotzdem ein paar Wochen bleibe und meine Arbeit mache und dann erwischt werde, bekomme ich noch viel mehr Probleme. Also wie mache ich das? Dann dachte ich mir, dann hat mir sogar jemand aus dem Innenministerium, also Innenministerium der Taliban, der hat mir dann mehr oder weniger zu verstehen gegeben, mach deine Arbeit, melde dich nicht an, mach's einfach und geh wieder. So. Und genau das habe ich gemacht. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass ich in der Menge untergehe erstens. Ich brauche auch kein Touristenvisum oder so, brauche keine Übersetzer. Ich habe natürlich meine Kollegen und Freunde vor Ort. In Afghanistan ist es immer gut, wenn man zumindest zu zweit reist. Also das ist einfach sicherer per se. Und in dem Fall, also das fällt auch gar nicht auf. Und so habe ich das dann gehandhabt. Ich habe natürlich zum Glück auch kein fettes Equipment. Ich mache kein Video. Also ich schreibe hauptsächlich und mache Hörfunk. Also ich habe mein Handy und fertig. Und auch da, weil ich hatte im letzten Jahr eine schlechte Erfahrung, da wurden noch viele Handys von den Taliban durchsucht, willkürlich an irgendwelchen Checkpoints. Und da hat es mich dann auch zweimal getroffen. Habe ich mir noch ein zweites Handy mitgenommen, meine afghanische SIM-Karte da reingelegt und wenn ich draußen unterwegs war, hatte ich meistens nur dieses Handy dabei. Ist zum Glück nichts passiert, aber ich konnte so meine Arbeit machen. Aber man hat natürlich auch gemerkt, an den Interviewpartnern und Partnerinnen, wie sich das Arbeitsklima innerhalb der letzten 2 Jahre verändert hat. Also viele wollten gar keine Interviews geben oder nur im Privaten oder nur dann telefonisch oder über WhatsApp. Und oder also wenn das Interview stattgefunden hat, face-to-face im öffentlichen Raum, dann wurde wirklich sehr nervös umhergeblickt. Es herrschte stets die Angst vom Taliban-Geheimdienst.
Vielen Dank, Herr Feroz. Das war ganz toller, wertvoller Einblick. Vielen Dank und alles Gute.
Danke Ihnen, hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank.
Das war unser Gespräch mit Imran Feroz, österreichischer Journalist aus einer afghanischen Familie, Autor des sehr wichtigen Buches »Der längste Krieg«. Nadja, ich muss beim Thema Afghanistan immer an einen Menschen denken, der dir ja als Rheinländerin vielleicht auch noch vertraut ist, nämlich Roger Willemsen. Mhm. Der Roger Willemsen gehörte zu den wenigen deutschen Stimmen, damals immer vor dieser Militarisierung der Afghanistan-Politik gewarnt haben und vor der Präsenz der Bundeswehr, war damals relativ isoliert. Und er hat sich engagiert für den afghanischen Frauenverein, der in Deutschland ansässig ist und sich hilft, um afghanische Frauen vor Ort und auch hier um Migrantinnen und deswegen, Roger Willemsen lebt nicht mehr, aber 15. August ist auch zufällig sein Geburtstag. Und so hat man heute viele Anlässe daran zu denken und daran aufzurufen, diesen afghanischen Frauenverein zu unterstützen, machen eine ganz tolle Arbeit.
Christina Ihle heißt die Vorsitzende und wir werden in den Shownotes das entsprechend verlinken. Und wichtig finde ich, dass wir auch nochmal gucken, wem kann man eigentlich alles folgen. Von wem erhält man Informationen, die wirklich differenziert sind, die auch einen direkten Kontakt idealerweise zu Afghanistan, zu diesem Land mit dieser sehr langen und sehr komplexen Geschichte haben, neben Herrn Feroz selbstverständlich, denke ich da vor allen Dingen auch an Journalistinnen, wie schon erwähnt, Waslat Hasrat Nazimi oder Arezao Naibi, die auch hier in Deutschland ganz wunderbare, wichtige Arbeit machen, aber auch Wissenschaftlerinnen und Autoren wie zum Beispiel Yasamin Ulfat Sedikzai oder, wo ich sehr gerne Informationen herbeziehe, Sarah Joya. Sie ist Gründerin von Rukshana Media und arbeitet im britischen Exil. Also wenn wir da sozusagen uns breiter aufstellen und auch schauen, dass wir uns über Afghanistan informieren von denjenigen, die eine ganz dezidierte und breite Sicht auf das Land haben, eine tiefe Sicht, eine informierte Sicht, dann lohnt es sich da auch immer noch mal hinzugucken. Und ich habe auch noch was mitgebracht. Ich finde es schön, dass du Roger Willemsen erwähnt hattest. Mir ist etwas aufgefallen, dass nämlich eine große Hungersnot in Afghanistan war, großer Themensprung, Anfang der 70er, vielleicht erinnerst du dich. Und da wird die Bevölkerung von Afghanistan so beschrieben. Die afghanischen Menschen sind ein starkes, unabhängiges und eigenständiges Volk, das nie viel Unterstützung von der Regierung erwartet. Und ich finde, diese Diskrepanz zwischen dieser Aussage von der New York Times aus dem Juni 1972, ein Artikel, die Diskrepanz zu der deutschen Berichterstattung frappierend. Wir sehen ganz oft dieses Opferbild, das Opfernarrativ, das in deutschen Medien dargestellt wird. Wir sehen eine Fokussierung auf verschleierte Frauen. Das ist eine Art auch von bildlicher Darstellung, wo Frauen stets verhüllt sind mit ängstlichen Blicken. Aber dass diese Menschen natürlich auch selbstwirksam sind, dass sie sich jetzt in dieser riesigen, herausfordernden Situation neu sortieren und neue Strategien entwickeln müssen und entwickeln werden, wie sie dort leben, das finde ich auch noch mal wichtig zu beachten, dass man sie wirklich nicht nur als Opfer darstellt, sondern einfach als Menschen, die versuchen, ihr Schicksal nun selbst in die Hand zu nehmen.
Ja, genau, entweder Opfer, die unsere Hilfe brauchen oder die uns bedrohen, bei den Taliban, den Terroristen und so weiter. Na, entweder so, aber entweder als kleine Lämmer oder als böse Monster, aber nie sozusagen auf Augenhöhe, wie man heute so schön sagt, oder eben als unsere Zeitgenossen und Zeitgenossen. Ja.
Sag mal, ist dir irgendein Medienprodukt aufgefallen, ein Text, ein Video oder sonstiges, ein Radiobeitrag, der dich zum Thema Afghanistan besonders berührt hat, besonders gut informiert hat? Hast du da was im Kopf?
Ja, eben, wie schon erwähnt, die Doku im Weltspiegel. Ich finde, solche Dokumentationen von vor Ort mit der Madrasa, in der man sich bemüht, eben auch etwas Bildung noch zu ermöglichen in den engen Grenzen, die Taliban stecken, das fand ich sehr gut. Den Doku von Katrin Eigendorf, Inside Afghanistan, das gehört ja auch mal zu den Kolleginnen, die wirklich vor Ort sind, sich gut auskennen. Die beiden Sachen, also ich finde, es gab zum Jahrestag, deshalb gab es einiges zu sehen.
Ja, Madrasa noch kurz zur Information, das sind Islamschulen. Mir ist eine Videoreportage im Kopf geblieben von Steuerung F. Bei den Taliban, warum finden Menschen sie gut? Das sind 1,5 Stunden, wurde ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis, genauso übrigens wie Katrin Eigendorf, gemacht von Mariam Nouri. Sie ist Journalistin mit afghanischen Wurzeln und die besucht dort ihren Großvater. Also die fliegt einfach nach Afghanistan, kurz nach der Machtübernahme auch, und spricht mit den Menschen vor Ort. Und ich finde es sehr eindrucksvoll, und diese 1,5 Stunden sind wirklich wie im Fluge vergangen. Das war wirklich atemlos, im positiven Sinne. Das war wahnsinnig interessant gebaut, dieser Beitrag. Da wurden ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen verzahnt mit geopolitischen Entwicklungen. Und dann wurde auch noch Originalmaterial eingespielt. Also das hat mich wirklich absolut abgeholt. Und ich fand auch, es war ein sehr frisches, junges Format.
Es war sehr intensiv, eine wahre Reise durch die Zeit und durch die Welt und natürlich durch die Komplexität, die die Medien ja immer nur bruchstückweise abbilden können. Hier vielleicht noch der Hinweis auf eine sehr wichtige Studie in dem Zusammenhang, weil wir auch über Defizite der Auslandsberichterstattung gesprochen haben, der Otto-Brenner-Stiftung von Marc Engelhardt. Das Verblassen der Welt, wo er nochmal nachweist, dass wie beschränkt und mit wie beschränkten Mitteln auch deutsche Auslandsberichterstattung stattfindet und stattfinden muss und was da helfen könnte, auch sehr lesenswert. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
In Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.